Guten Morgen. Wer sich vielleicht erinnert, letzten Sonntag, da ging es um Paulus und den Brief, den er an die Philipper schreibt und was wir von Paulus lernen können, beziehungsweise wie wir sehen können, wie seine Beziehung zu Jesus ihn verändert hat und wie sie seine Haltung zu seinem Leben verändert hat. Ihr erinnert euch, Paulus hat gesagt, mein Leben ist Christus und mit meinem, da grenzt er sich ab von denen, bei denen das nicht so ist. Er weiß, das ist was Besonderes, das ist nicht was Allgemeines, was jeder hat. Und die Art und Weise, wie Paulus Jesus kennengelernt hat, die hat dazu geführt, dass er tatsächlich sagen konnte, egal, ob ich sterbe oder ob ich lebe. Das ist nicht wichtig. Wichtig ist, dass durch das, was mit mir passiert, was mir begegnet, dass Jesus dadurch verherrlicht wird. Weil er wusste, solange ich an Jesus dran bin, ist es vollkommen egal, welche Situation mir begegnet, ich kann nur gewinnen. Und diese Liebe, die er zu Jesus hatte, die er bei ihm gefunden hat, die hat dazu geführt, dass das Leben von Paulus geprägt war von einer tiefen Zufriedenheit, von einer Freude. Und ohne Jesus konnte er sich Leben nicht mehr vorstellen. Deswegen wusste er, sterben kann nur ein Gewinn sein. Und die Frage, die ich letztes Mal gestellt habe, ist, habe ich Jesus so schon kennengelernt, dass ich das sagen kann? Hast du Jesus schon so kennengelernt, dass du das sagen kannst? Welche Gedanken sind dir nach dem letzten Sonntag nachgegangen? Was hat dich beschäftigt? Ich habe gemerkt, dass ich mit dem Thema noch lange nicht fertig bin, weil ich mich danach sehne, Jesus so kennenzulernen, dass ich das sagen kann. Und ich habe ja zwei Vorschläge gemacht. Ihr erinnert euch vielleicht, die Hoffnung eines jeden Predigers ja zumindest. Der erste Vorschlag war, bete dafür, dass Jesus sich in deinem Leben verherrlicht, und zwar in jeder Situation. Und die andere war, nimm dir Zeit und lies diesen Brief, den Paulus an die Philipper geschrieben hat. Und vielleicht zeigt er dir einen ersten Schritt. Und ich habe das selbst gemacht. Ich habe mal angefangen, den Brief nochmal durchzulesen und nochmal. Und zwar unter diesem Fokus, was kann ich denn noch lernen? Was kann ich für mich lernen, wenn es darum geht, Jesus kennenzulernen? Und mir ist eine weitere Stelle wichtig geworden und die möchte ich gerne mit euch heute Morgen anschauen. Und die steht ganz am Anfang. Na? Okay, während die Technik nicht funktioniert, ich lese es trotzdem mal vor. Es wird auch nur die Bibelstelle angezeigt insofern. Also ich lese aus dem Philipperbrief aus dem ersten Kapitel die Verse 9 bis 11. Und das ist meine Bitte an Gott, dass er eure Liebe verbunden mit der rechten Erkenntnis und dem nötigen Einfühlungsvermögen immer größer werden lässt. Dann werdet ihr in allem ein sicheres Urteil haben und werdet ein reines, untadeliges Leben führen, bereit für den Tag, an dem Christus wiederkommt. Durch ihn, Jesus Christus, wird euer Tun von dem geprägt sein, was gut und richtig ist, zum Ruhm und zur Ehre Gottes. Ihr merkt, es geht, das Thema ist ähnlich und das liegt daran, dass dieses Gebet ganz am Anfang von dem Brief steht und eigentlich alles, was danach in dem Brief kommt, auch die Verse, die wir letztes Mal betrachtet haben, die stehen unter dieser Überschrift sozusagen, unter diesem Anliegen, das Paulus für die Philipper hat. Er liebt sie, das merken wir, wenn wir den Kontext anschauen, auch die paar Verse, die davor stehen. Wenn man das liest, dann merkt man, er hat diese Menschen richtig ins Herz geschlossen. Und er betet für sie, er ist voller Dankbarkeit für sie, er freut sich für sie. Und auch wenn Paulus in dem Brief an ein paar Stellen sehr deutlich macht, das solltet ihr ändern, wird insgesamt deutlich, dass er eine unheimlich positive Herangehensweise hat. Er schätzt diese Menschen und ihre Entwicklung. Und er sieht, Gott ist wirklich am Wirken bei diesen Menschen. Trotz all den Punkten, die ich jetzt hier vielleicht noch sage. Aber Gott ist am Wirken und er wird dieses Werk vollenden. Das schreibt er. Er wird dieses gute Werk vollenden. Und das unterstreicht für mich nochmal so ein bisschen das, was ich letzte Woche gesagt habe. Wenn Paulus schreibt, wie wir unser Leben verändern sollen oder was auf uns zukommt, wenn wir Jesus nachfolgen, dann geht es ihm nicht darum, dass er uns ein schlechtes Gewissen machen will. Und er sieht sich auch nicht als denjenigen, der alles besser weiß, wie Jesus Nachfolge zu funktionieren hat, sondern Paulus schreibt aus Liebe. Das, was wir hier von ihm hören, das geschieht aus Liebe. Schauen wir uns also an, was wir vielleicht aus diesem Gebet mitnehmen können. Paulus bittet Gott darum, dass die Liebe der Philipper wachsen soll. Ja, die Liebe soll wachsen. Sie soll größer werden, sie soll zunehmen. Und zwar ist damit gemeint ihre Liebe zu Gott, aber auch ihre Liebe zu Mitmenschen. Zu Familie, zu Freunden, zu Feinden, zu Christen, zu Nichtchristen, vollkommen egal. Die Liebe soll wachsen. Und wichtig ist, Paulus sagt nicht, ihr habt keine Liebe. Ja, sondern das Gegenteil ist der Fall. Er zeigt auf in dem Brief, ihr habt ganz schön viel Liebe. Ihr habt euch um mich gekümmert, ihr habt Epaphroditus zu mir gesandt, ihr habt mir Geld gesendet, ihr habt für mich gebetet, ihr habt schon ganz viel Liebe. Aber Liebe ist immer steigerungsfähig. Es gibt keinen Punkt, an dem ich sagen kann, ich habe jetzt genug Liebe. Ja, das Ziel der Liebe ist, mehr zu lieben. Zu wachsen. Mehr und mehr, so heißt es wörtlich. Und zwar verbunden mit der rechten Erkenntnis, so schreibt Paulus, und dem nötigen Einfühlungsvermögen. Also Erkenntnis. Wer das letzte Mal aufgepasst hat, der denkt sich, ja, jetzt weiß ich, was kommt. Genau, Erkenntnis, ja, das kennen wir. Es geht nicht um was Intellektuelles, sondern es geht darum, dass Paulus dafür bittet, dass sie Gott erkennen, dass sie ihn kennenlernen, dadurch seinen Willen kennenlernen und das dann tatsächlich in ihrem Leben auch umsetzen. Also nicht nur erkennen, sondern anerkennen und umsetzen. Und dann dieser andere Begriff, Einfühlungsvermögen. Das ist ein spannendes Wort, das taucht nämlich im Neuen Testament nur an dieser einen Stelle auf. Und als die Christen, die ersten Christen, das Alte Testament, das ja auf Hebräisch war, damals ins Griechische übersetzt haben, dann haben sie dieses Wort, das hier im Neuen Testament steht, benutzt, um ein Wort zu übersetzen, das ganz häufig in den Sprüchen vorkommt. Und das wird im Deutschen mit Verständnis übersetzt. Und in den Sprüchen, da geht's in diesem Zusammenhang, wo dieser Begriff verwendet wird, darum, dass ein weiser Mensch, ein Mensch, der mit Gott lebt, Verständnis hat, dass seine Taten und seine Worte geleitet sind vom Verständnis. Also Einfühlungsvermögen für andere Menschen. Meine Liebe zu Gott hängt immer an der Liebe zu meinen Mitmenschen. Die Fähigkeit, mich in andere Menschen hineinzuversetzen, Verständnis zu bekommen, das ist etwas, was Gott schenkt. Und deswegen betet Paulus für beides. Jesus erkennen, Gott erkennen und die Menschen verstehen. Beides ist nötig. Das sind quasi wie zwei Zutaten, damit die Liebe wächst. Je mehr davon da ist, umso mehr Liebe ist auch da. Und was auch deutlich wird, ist, es geht um einen Prozess. Ja? Paulus sagt ganz klar, das passiert nicht von heute auf morgen. Jesus kennenlernen, das dauert ein Leben lang. Deswegen sagt er auch von sich, ich bin auch noch nicht am Ziel angekommen. Ich habe auch noch nicht genug davon. Und das heißt, was ich merke ist, diese Sehnsucht, Jesus mehr kennenzulernen, das ist was total Gutes. Ja? Es ist nicht schlimm, wenn du das hast. Das ist keine schlechte Sache. Es ist kein Zeichen dafür, dass du mangelhaft bist oder dass du noch, ja, vielleicht Jesus noch nicht genug liebst. Es ist nicht was Schlechtes. Es ist was vollkommen Normales, weil Liebe wachsen will und wächst. Problematisch, und das kann man rückschließen aus dem Text, wird es da und auch aus dem Brief übrigens, wo dieser Prozess zum Stillstand kommt. Ja, deswegen betet Paulus dafür, dass die Liebe weiter wächst und eben nicht stehen bleibt, sondern wächst. Die Erkenntnis und das Einfühlungsvermögen sollen größer werden. Und zwar damit, dann steht Folgendes, dann werdet ihr in allem ein sicheres Urteil haben. Ein sicheres Urteil haben. Anders übersetzt, damit ihr prüfen könnt, auf was es im Leben wirklich ankommt. Und damit wird nochmal deutlich, dass Erkenntnis mehr meint, als nur etwas zu wissen, sondern es geht immer darum, es umzusetzen. Prüfen. Dieser Begriff, der wurde auch benutzt im Zusammenhang mit Gold. Und zwar, wenn es darum ging, Gold auf seine Echtheit zu überprüfen. Wenn ich etwas auf seine Echtheit oder seinen Wert überprüfen soll, dann ist es wichtig, alles in den Blick zu nehmen und nicht nur ein oder zwei Seiten von einem Goldbarren, den ich sehe. Ja, sonst werde ich am Ende vielleicht ja, böse überrascht. Alles zu überprüfen, alles in den Blick zu nehmen. Wir hatten am Freitag ja diese super Sonnenfinsternis, sage ich schon, die Mondfinsternis. Und der Frank und ich, wir wollten die fotografieren. Und dann waren wir auf diesem Berg. Man hatte das Gefühl, da war alle umliegenden Dörfer, also es war richtig voll. Und alle wussten, der Mond muss jetzt kommen. Seit einer Stunde sehen wir ihn nicht und eigentlich muss er zu sehen sein. Wo ist denn dieser Mond eigentlich hin? Und es kam dann irgendwann eine Frau angedüst in einem Auto und sagt, ja, hier sieht man auch nicht. Mein Mann ist auf dem Rehberg, wir waren auf dem Rossberg und die suchen schon überall nach dem Mond. Wo ist der denn? Und dann hat sie erzählt, dass die Menschen da um den ganzen Berg rumrennen und nach dem Mond suchen. Und dass es sogar ein paar gäbe, die jetzt Richtung Frankfurt schauen würden, weil jemand in Frankfurt gesagt hat, er kann ihn schon sehen. Wir wussten, wo der Mond aufgehen muss. Ja, also wir wussten, das muss in Richtung Odenwald passieren, nicht Richtung Frankfurt. Aber vielleicht, entgegen aller Erfahrung, könnte es ja sein. Ohne das zu bewerten, mir ist dabei irgendwie so eine Sache aufgegangen. Diese Menschen haben wirklich alles in Betracht gezogen. Unsere Sicht, ja, Frank und ich, wir sind da eher so ein bisschen wissenschaftlicher ran und die meisten anderen auch, unsere Sicht war schon eingeengt. Sicherlich gut begründet, aber sie war eingeengt. Und aus theologischer Perspektive ganz nebenbei, Gott hat auch schon die Sonne stillstehen lassen, also wer weiß. Wir wussten, der Mond kann nicht Richtung Frankfurt sein. Aber wie ist das denn mit unserem Leben? Ja? Ist unsere Sicht vielleicht auch schon so eingeengt, ja, dass ich weiß, das brauche ich nicht zu prüfen? Diese eine Sache, es folgt, nö, die und die Sachen, ja, aber das brauche ich nicht prüfen, weil ich das schon weiß, weil ich das festgesetzt habe, weil meine Sicht eingeengt ist. Wie gesagt, blöd, wenn ich diesen Goldbarren hochhebe und merke, hätte ich besser mal auf diese Seite geschaut. Es geht darum, unser Leben zu prüfen, wie ich mit Menschen umgehe, mit Familie, Freunden, mit Feinden, Menschen, die mir nicht wohlgesonnen sind, anderen Gemeindemitgliedern, wie und wofür ich meine Zeit nutze, was mich antreibt, was mir wichtig ist. Nicht nur die Dinge zu prüfen, bei denen ich schon weiß, dass es mir leicht fallen wird, sie sein zu lassen oder abzugeben oder aus meinem Leben wegzudenken, sondern alles prüfen. Dinge, die mir wichtig sind. Dinge, bei denen ich weiß, das wird mir ganz schön schwer fallen, das loszulassen. Egal, ob das Materielles sind oder Verhaltensweisen. Offen daran gehen. Zu dem Prüfen gehört aber noch was. Und das wisst ihr alle. Wir brauchen einen Orientierungspunkt. Wir brauchen einen Maßstab, an dem wir etwas prüfen können. Und für Paulus ist klar, dieser Maßstab ist Christus. Das Ziel ist, schreibt er, dass wir für den Tag bereit sind, an dem Christus wiederkommt. Deswegen sollen wir lernen, jetzt ein reines und untadiges Leben zu führen. Also zu prüfen und umzusetzen. Paulus verweist immer wieder auf diesen Zusammenhang, Jesus. Ja, zum Beispiel im Christushymnus, der auch im Philipperbrief steht und den vermutlich viele von euch kennen. Da heißt es, ich lese mal auszugsweise, er, der Gott in allem gleich war, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte, er stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener, er erniedrigte sich sogar noch mehr im Gehorsam gegenüber Gott, nahm er sogar den Tod auf sich. Und dann sagt Paulus, diese Haltung sollte euch zum Vorbild nehmen. Paulus macht eine ganz einfache Übung. Er schaut sich Jesus an, das Leben Jesu. Er lernt ihn kennen. Er erkennt, wie Jesus unterwegs war, was seinen Charakter ausgemacht hat. Und er strebt danach, diesem Vorbild zu folgen. Und das verändert seine Perspektive auf das Leben. Und auf einmal merkt er, Dinge, die mir wichtig sind, verlieren ihren Wert. Die bestehen die Prüfung nicht. Und deswegen schreibt Paulus dann später, seinetwegen habe ich alles, was mir früher einen Gewinn war, den Rücken zugekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes mehr als Müll. An Christus entscheidet sich, ob etwas in meinem Leben Gold ist oder Müll. An Christus entscheidet sich das. Nicht an meinen Gefühlen oder an meiner Sichtweise auf das Leben, sondern an Christus entscheidet sich das. Und dann kommt dieses Umsetzen, wenn ich das erkenne. Mehr erkennen und es wieder umsetzen und immer so weiter. Ein Prozess. Und je mehr ich das lerne, umso ähnlicher werde ich Jesus, umso näher lerne ich ihn kennen. Und das Spannende ist, Paulus war klar, ich bin damit alleine hoffnungslos überfordert. Ich krieg das nicht alleine hin. Deswegen betet Paulus weiter. Durch ihn, Jesus Christus, wird euer Tun von dem geprägt sein, was gut und richtig ist, zum Ruhm und zur Ehre Gottes. Das heißt, Christus hilft uns bei der Umsetzung. Nur weil Christus in uns lebt, können wir das überhaupt. Können wir lernen, zum Ruhm und zur Ehre Gottes zu leben, denn das ist das ultimative Ziel. weil es nichts Besseres gibt, weil das was ist, was uns nicht genommen werden kann. Paulus Gebet macht vor allem eine Sache deutlich. In allem sind wir von Gott abhängig. Wir sind darauf angewiesen, dass er uns Erkennen schenkt. Erst dann können wir prüfen, was wichtig ist. Und dann sind wir aber auch auf ihn angewiesen, wenn es um die Umsetzung geht, nämlich auf Jesus. Und ihr merkt, da ist was ganz, ganz eng miteinander verwoben. Jesus kennenlernen, das ist ein Prozess, an dem Jesus und ich beteiligt sind, beide. Aber Jesus hat die Hauptrolle. Und trotzdem habe ich auch eine Nebenrolle, und zwar eine aktive Nebenrolle. Ja, nur mal ein paar Beispiele. Ja, wenn Heiko erkennt, dass das mit dem Pornos nicht so eine gute Sache ist, dann ist das schon mal ein erster Schritt. Da hat er was erkannt. Aber jetzt zu erwarten, dass Jesus irgendwie wundervoll dafür sorgt, dass er nicht mehr auf Pornoseiten geht, das wird vermutlich nicht funktionieren. Da wird er lange drauf warten können. Jesus wird ihm dabei helfen, wenn er das angeht. Aber er hat eine Rolle. Wenn Susi erkennt, dass es nicht gut ist, mit Lena jedes Mal, wenn sie sich treffen, über das Leben von Heidi zu sinnieren, ja, ich nenne es mal nur sinnieren, ja, dann ist das der erste Schritt. Aber dann zu erwarten, dass das einfach nicht mehr passiert, wenn man sich trifft, das wird nicht funktionieren. Wir sind mitbeteiligt. Und ich erinnere nochmal an diese Geschichte mit der Kamera vom letzten Mal, auf die ich nicht sonderlich stolz bin. Und ich könnte natürlich argumentieren und sagen, ja, es war vollkommen okay, dass ich mich beschwert habe, dass dieses Päckchen nicht geliefert wurde. Und andere Menschen hätten das ja auch so gemacht. Und vermutlich hätten sogar viele Menschen überhaupt kein Problem damit, was ich da gemacht habe. Aber die Frage ist, woran orientiere ich mich? Will ich mich an diesen Menschen orientieren, die das alle so machen würden? Oder orientiere ich mich an Jesus und merke auf einmal, nein, das passt nicht. Das hält der Prüfung nicht stand. Und jetzt will ich lernen, das anders zu machen, sodass es Jesus verherrlicht. Wir sind mitbeteiligt. Jesus kennenlernen ist nicht nur etwas, wo ich passiv bin. Und wenn ich mir dann das Leben von Paulus anschaue und auch von den anderen Christen, die uns im Neuen Testament vorgestellt werden, dann ist mir eine Sache besonders aufgefallen, beziehungsweise mir ist eine Frage gekommen. Habe ich es mir vielleicht in meinem Leben zu bequem gemacht? Paulus war bereit, alles aufzugeben. Er war bereit zu leiden. Er war bereit, sein Leben für andere einzusetzen, also im Prinzip das umzusetzen, wofür er für die Philipper betet. Einfühlungsvermögen für andere Menschen, sich für sie einzusetzen. Er hat genau das gemacht, was Christus getan hat. Und je mehr ich darüber nachgedacht habe, hat mich dieses Gefühl beschlichen, ich glaube, das ist so eine Sache, die in unseren Gemeinden in Deutschland einen ziemlich unpopulären Status hat. Ja, was ist denn, wenn es daran liegt, dass wir Jesus nicht besser kennenlernen, weil wir uns zu bequem gemacht haben? Weil es ja anstrengend wäre, weil wir etwas aufgeben müssten. Etwas aufgeben, was kein Gold ist, aber was ja trotzdem so schön glänzt. Bequemlichkeit. Ich glaube, dass Bequemlichkeit einer der ganz großen Player ist, um das mal so zu sagen, die uns daran hindern, Jesus mehr kennenzulernen. Paulus schreibt in seinem Brief an die Philipper mehrfach Dinge wie sowas. Er hat euch seine Gnade erwiesen, nicht nur an Christus zu glauben, sondern auch für Christus zu leiden. Ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte an seinem Leiden teilhaben, sodass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. Und noch mehr solcher Stellen. Mit Jesus unterwegs sein, das ist kein bequemer Weg. Das hat Jesus selbst auch schon gesagt. Er hat gesagt, wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, der ist es nicht wert, mein Jünger zu sein. Ja, der wird mich nicht kennenlernen. Ein Kreuz auf sich nehmen, machen wir uns doch mal nichts vor, das ist keine einfache Sache. Mit dem Kreuz sind übrigens nicht unsere alltäglichen Herausforderungen gemeint. Ja, das ist ganz wichtig. Ja, es geht nicht um typische Lebensprobleme wie einen vollen Terminkalender oder Rechnungen oder Krankheiten oder dass ich mein Auto nicht verkauft kriege und dass es so anstrengend ist, das Haus irgendwie zu bauen oder schwierige Entscheidungen. Diese Probleme betreffen jeden Menschen und die tragen nicht das Kreuz. Jeder zur Zeit Jesu wusste, ein Kreuz tragen, das ist nicht Alltag. Das ist eine Sache, die wehtut, das ist anstrengend und das ist unbequem. Jesus kennenlernen heißt, ihm zu folgen. Und das wiederum heißt, dass der Weg nicht einfach wird. Ist uns das bewusst? Komisch, dass wir, oder anders, wir merken ja, dass es auch bei anderen Dingen so ist, interessanterweise. Ja, Dinge, die uns wirklich wichtig sind, da sind wir bereit, Vollgas für zu geben. Ja, da sind wir bereit, unsere Bequemlichkeit hinter uns zu lassen. Jemand, der das Ziel hat, Arzt zu werden, der wird sich nicht hinsetzen und die Sachen einfach mal auf sich zukommen lassen. Der wird sich ziemlich genau überlegen, was muss ich tun und wie muss ich mich anstrengen, um dahin zu kommen. Wenn ich ein gutes Foto haben will, dann stehe ich halt mal früh um 3:15 auch auf, wenn das nicht bequem ist. Und jemand, der einen gut definierten Körperbau haben will, der wird nicht nur dann trainieren, wenn es ihm in den Kram passt. Das funktioniert nicht. Und wer die Frau seiner Träume gewinnen will, der wird sich auch nicht einfach zurücklehnen und die Dinge auf sich zukommen lassen, sondern der wird anfangen, Dinge zu tun, die er für niemanden anderen tun würde. Wenn ich für eine Sache unterwegs bin, von der ich überzeugt bin, die mir wichtig ist, dann werde ich um dieser Sache willen oder um der Person willen auch Anstrengungen in den Kauf nehmen, Bequemlichkeit aufgeben. Jesus kennenlernen. Ja, das ist nicht so ein kleines, nettes Bonuspaket zum Leben. Ich werde Jesus immer mehr kennenlernen, indem ich das umsetze, was ich erkenne. Und das heißt, es wird manche Dinge geben, die werden mir definitiv nicht leicht fallen. Manches wird mir vielleicht ganz leicht fallen, aber es wird auch Sachen geben, die werden sehr unbequem sein, weil es echte Opfer sind und weil es Anstrengung erfordert. Aber all das führt dahin, dass wir diesem Satz näher kommen. Mein Leben ist Christus. Und von Paulus wissen wir, das ist ein Gewinn. Und die gute Nachricht ist ja die, Gott lässt uns nicht allein. Das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Dieses Gebet, diese Bitte ist gerahmt von dem, was Gott im Leben dieser Menschen tut. Er schenkt dir das gerne. Er schenkt dir gerne Erkenntnis. Er schenkt dir gerne Einfühlungsvermögen. Und er schenkt dir auch gerne Klarheit in Bezug auf die Frage, was ist denn jetzt als nächstes dran in meinem Leben? Im 3. Kapitel schreibt Paulus, wenn eure Einstellung in einem oder anderen Punkt abweicht, also von dem, worum es eigentlich geht im Leben, dann wird Gott euch die nötige Klarheit schenken. Gott zeigt uns sehr gerne, was der nächste Schritt ist. Und an der Stelle ist mir nochmal eine Sache wichtig. Ich glaube, wir überfordern uns und es macht vielleicht auch Angst, wenn wir immer nur auf die großen Dinge schauen. Ja, da sehe ich vielleicht, boah, ich bin so ungeduldig und das, ich weiß, ich muss das irgendwie anfangen zu ändern. Und dann überfordert uns das schon, weil wir sehen, das ist ein Riesenbatzen, da komme ich nicht mit weiter. Schritte gehen, einzelne Schritte gehen, in einer Situation anfangen zu lernen, anders zu reagieren. Das ist das, was wir von Paulus mitnehmen können. Einzelne Schritte gehen und sagen so, in dieser Situation jetzt will ich Jesus verherrlichen. Will ich lernen, was das bedeutet. Mit dem Blick auf diesen Tag, an dem Christus wiederkommt. Ja, und dann heißt es vielleicht, ja, beim nächsten Päckchen, das bei mir verspätet geliefert wird, dann versuche ich anders zu reagieren. Oder es bedeutet, mit einer Person reinen Tisch zu machen. Paulus schreibt an zwei Frauen in Philippi und sagt, hier, legt mal euren Streit ad acta. Hört mal auf damit. Ein Schritt in Richtung Vergebungsbereitschaft. Oder vielleicht ist es dran, ein bestimmtes Programm von deinem Tablet oder von deinem PC zu löschen. Warum auch immer. Vielleicht ist es dran, großzügiger zu werden. Aber es geht nicht um das Riesending erstmal, alles zu lernen, sondern vielleicht mal damit anzufangen, dass ich den Zehnten gebe. Und der nächste Schritt ist vielleicht irgendwann größer. Wer weiß, was kommt. Schritte gehen. Was wir von Paulus merken oder wenn wir uns das anschauen, dann gehört das zusammen. Erkennen und umsetzen. Also es angehen. Und ich ermutige dich, wenn du vom letzten Mal oder vielleicht auch von diesem Mal weißt, da ist ein Schritt. Gott hat mir den schon längst gezeigt. Dann warte bitte nicht damit, sondern geh diesen Schritt an. Es wird dazu führen, dass es weitergeht, dass der Prozess ins Rollen kommt. Und die andere Sache ist die, bitte jemanden oder auch mehrere Menschen für dich zu beten. Denn das ist auch eine Sache, die wir hier lernen können. Paulus betet für die Philipper. Er betet für sie. Wir brauchen Menschen, die für uns beten, die für uns vor Gott eintreten, dass wir das schaffen, weil wir es faktisch nicht alleine schaffen können. Amen.